Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen schwindet. Einfach klingende Antworten und extreme Positionen gewinnen an Zuspruch. Der Zeitpunkt ist gut, immer wieder auch den Blickwinkel zu wechseln. Dazu will die neue OÖN-Kolumne Die andere Seite von Meinhard Lukas einen Beitrag leisten.
Ich darf heute wieder Meinhard Lukas bei uns begrüßen, ehemals Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität und einer der renommiertesten Juristen der Republik. Wie Sie wissen, schreibt Meinhard Lukas seit Beginn dieses Jahres für uns das Format Die andere Seite, in dem er sich mit brisanten gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt. Sein aktueller Beitrag ist brandaktuell, denn er greift die Turbulenzen zwischen ÖVP und Grünen in der Bundesregierung auf, ausgelöst durch das Abstimmungsverhalten der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler beim EU-Ministerrat in Brüssel am Montag. Leonore Gewessler hat für das EU-Renaturierungsgesetz gestimmt und das gegen den Willen des Koalitionspartners ÖVP. Und noch dazu gab ihre Stimme den Ausschlag, dass dieses Renaturierungsgesetz jetzt tatsächlich in Kraft treten kann. Die ÖVP ist erbost, droht mit juristischen Schritten, Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und auch juristische Schritte gegen die Ministerin selbst sind in Aussicht gestellt worden. Ja, und meine Frage, Herr Lukas, ist das jetzt von der ÖVP nur Kanonendonner oder haben diese Angriffe auch Substanz?
Es gibt sicher einen rechtlichen Hintergrund und als wir beide gestern vereinbart haben, dass wir das Thema auf ganz aktuell umstellen für diese Woche, habe ich mir gedacht, primär wird es darum gehen, wie dieser juristische Hintergrund auszuleuchten ist. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, auch involvierten Kollegen. Aber ich möchte eine andere Perspektive, wenn ich darf, als erstes einbringen, weil es ja mit dem gestrigen Fußballmatch etwas zu tun hat. Irgendwann, als es schon 0-1 gestanden ist, kriege ich, wie halt öfters von Medien, von The Guardian, eine Push-Mail, Eilmeldung, sehe plötzlich ein bekanntes Gesicht, Eleonore Gewessler, und dann wird berichtet, dass sie den Deal für die Natur ermöglicht hat. Und ich habe dann noch ein Match, da habe ich dann ein wenig Zeit gehabt, mir angeschaut, wie die internationale Presselage ist. Und wenn man in die Washington Post gestern Abend geschaut hat, wenn man in die spanische El País geschaut hat, wenn man in die Süddeutsche geschaut hat und weitere internationale Zeitungen von Le Monde, dann war das nicht immer der Aufmacher, aber das Bild der Frau Gewessler war ganz oft. Und das immer mit der Botschaft, das ist die Frau, die zum Teil mit dem Hinweis gegen den Willen ihres Kanzlers, ihres Regierungschefs, dieses so wichtige Renaturierungsgesetz möglich gemacht hat. Und ich glaube, dass nicht unwichtig ist, dass wir auch diese Perspektive nicht vergessen, weil das ist natürlich aus Sicht der grünen Bewegung und die vertritt Gewessler, da kann man völlig anderer Meinung sein, aber das ist halt Teil der repräsentativen Demokratie, eine ganz, ganz große Heldengeschichte und sie wird, das kann man auch schon verfolgen, auch schon so etwas wie das Gesicht des Green Deals, den ja eine konservative Politikerin, die jetzige Kommissionspräsidentin von der Leyen, die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen, als ihren zentralen Claim, als ihren zentralen Anspruch formuliert hat. Und dieses Renaturierungsgesetz ist das Kernstück, da sind sich alle einig. Also das ist die Perspektive international. Da spielen dann irgendwelche Fragen des österreichischen Bundesministeriengesetzes und der österreichischen Bundesverfassung nicht die gleiche Rolle wie in unserer Diskussion. Aber das scheint mir schon wesentlich zu sein. International ist die Wahrnehmung eine ganz andere als bei den Medien in Österreich. Und das sollte man auch bei der Bewertung dessen, was die Frau Gewessler als konsequente Berufspolitikerin, Profipolitikerin getan hat, mit beachten.
Jetzt nehme ich einmal die Position der ÖVP ein. Die sagt, es entspricht aber nicht den Gepflogenheiten einer Koalition, wenn ein Minister dezidiert gegen den Willen des Koalitionspartners in Brüssel abstimmt. Muss man auch verstehen, oder?
Verstehe total. Und der Vorwurf der ÖVP wiegt auch schwer. Der Vorwurf lautet, die Frau Gehwessler hätte ihr Gewissen, das hat sie ja bei ihrer Sonntagspressekonferenz, die eilig einberufen wurde, ins Zentrum gestellt, habe ihr Gewissen über die Verfassung gestellt und habe damit auch demokratiepolitisch unverantwortlich gehandelt. Und da gibt es tatsächlich einen sehr ernsten Hintergrund, wenn man sozusagen jetzt in den juristischen Teil des Falles einsteigt. Denn es geht ja darum, dass Österreich eine Stimme im Rat hat. Und das wird oft ein bisschen demokratiepolitisch unterbewertet. Man schaut immer auf das Europäische Parlament, wo aber der Einfluss rein numerisch der österreichischen Europaparlamentarier eher enden wollend ist. Eine Stimme im Rat kann entscheidend sein, dort, wo es überhaupt auf Einstimmigkeit ankommt, aber dort, wo es qualifizierte Mehrheiten braucht, in dem Fall die qualifizierte Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die durch die Länder vertreten werden. Und dann spielt natürlich eine Rolle, hat die Person, die da drinnen sitzt, die demokratische Rückbindung zu Hause. Und dann stellt sich die Frage, ist es nicht eigentlich selbstverständlich, dass wenn jemand Österreich im Rat vertritt in einer Koalition, das immer abgestimmt sein muss. Nur so steht es nicht im Bundesministeriengesetz und so steht es nicht in der Bundesverfassung. Und so wurde das auch über viele, viele Jahre nicht gelebt in Österreich. Denn es gibt eine Stellungnahme, und das ist in der bisherigen Diskussion unterbelichtet, und darauf weisen die Gutachter der Ministerin Gehwessler alle hin. Es gibt eine Stellungnahme, eine bisher beachtete Stellungnahme des Verfassungsdienstes aus 2013, dass in Fällen, in denen ein Minister in Brüssel Themen vertritt, wo es auch eine Zuständigkeit eines anderen Ministers gibt, so eine Art Querschnittsmaterie nennen wir Juristen das dann, versucht werden soll, einen gemeinsamen Standpunkt herbeizuführen. Wenn das aber nicht geht, ist der jeweilige Minister frei. Und seit Mai 2024 gibt es eine neue Stellungnahme des Verfassungsdienstes, natürlich mit inzwischen anderen Juristinnen und Juristen, mit inzwischen anderer Leitung, die, und das ist nicht unwesentlich, ohne die Stellungnahme aus 2013 zu erwähnen, ohne die Gründe offenzulegen, warum er davon abweicht, jetzt einen anderen Standpunkt vertritt. Und dann wird es sehr juristisch, weil da geht es dann um die Frage, wie weit geht die verfassungsrechtliche Bindung. Da geht es aber auch um die Frage, wie frei muss ein Staatsorgan sein, wenn es in Brüssel vertritt, wie sehr können nationale Geplänkel, sage ich einmal locker, den Betrieb in Brüssel aufhalten. Und rund um dieses Thema ist die Rechtslage weder im Sinne der ersten Stellungnahme noch im Sinne der zweiten Stellungnahme keineswegs selbstverständlich. Das heißt, soweit sich hier die ÖVP darauf beruft, dass das eindeutig ein Verfassungsbruch sei und den sogar am Sonntag nach Brüssel gemeldet hat, ist das Eis in etwa so dick, wie das Eis, auf das sich die Frau Gehwessler berufen hat. Und dann gibt es natürlich aus oberösterreichischer Sicht ein wichtiges Thema, noch einen weiteren Kompetenzkonflikt, denn die Materie, die durch dieses Renaturierungsgesetz geregelt wird, greift auch innerstaatlich in Gesetzgebungskompetenzen der Länder ein. Und das hat die österreichische Bundesverfassung damals aus Anlass des Beitrittes geregelt und sagt, wenn die Landeshauptleute einheitlich ein Nein aussprechen, dann kann die jeweilige Ministerin nicht handeln.
Das heißt, es gab ja diese Erklärung der Landeshauptleute, diese einheitliche, einstimmige Erklärung. In den vergangenen Tagen sind Wien und Kärnten ausgeschert, haben jetzt gesagt, wir könnten uns ein Ja zum Renaturierungsgesetz vorstellen. Das wiederum hat Gehwessler auch zum Anlass genommen, so zu handeln, wie sie gehandelt hat. Fußnote, in Wien und Kärnten gibt es rote Landeshauptleute, also das war schon eine Auflage, eine politische. Aber rein jetzt noch einmal, um die politische Realität ins Treffen zu führen, eine Koalition, die zum Beispiel immer wieder sagt, wir stimmen auf EU-Ebene gegen den Willen meines Koalitionspartners ab, dass das in der Politik keine lange Lebensdauer hätte, das muss man sich auch vorstellen. Also das ist eine Realverfassung
eigentlich. Einspruch, Euer Ehren. Gehwessler beruft sich darauf, und das ist nicht ganz falsch, und dann kann man wieder darüber diskutieren, ob die Fälle vergleichbar sind, das ist immer wieder passiert, dass man sich vor allem unter Berufung auf diese erste Stellungnahme, jetzt was das Bundesministeriengesetz betrifft, wo es um die Kompetenz zwischen Ministern und Ministerinnen geht, unabgestimmt oder gegen den Willen in eine Richtung bewegt hat. Und auch bei dieser Länderthematik ist die Stellungnahme des Verfassungsdienstes denkbar dünn, die hat insgesamt 4 Seiten. Die Stellungnahmen, die Gewessler vorgelegt hat, sind sehr viel ausführlicher, sind sehr viel mehr mit Quellen belegt. Und auch da gibt es Argumente für die eine und für die andere Seite. Eindeutigkeit, und ich habe gestern eine Reihe von Gesprächen geführt mit Kollegen aus dem Verfassungsrecht in ganz Österreich, von einer Eindeutigkeit geht eigentlich niemand aus im Sinne von eindeutiger Verfassungsbruch oder eindeutig rechtmäßig. Und der Kollege, Dekan in Innsbruck, Obwexer, der sich am weitesten sozusagen in Richtung der ÖVP-Position hinausgelehnt hat und vor ihm gesagt hat, er geht schon davon aus, dass viel dafür spricht, dass die Folge dieses möglichen Rechtsbruches dann sogar eine Vernichtbarkeit dieses Aktes ist, der gesetzt wurde unter Beteiligung Gewessler, sagt aber auch, wir bewegen uns im juristischen Neuland. Und auch das spricht nicht für eindeutige Gesetzesbrüche oder nicht.
Das heißt, würde aber auch nicht darauf hindeuten, dass man der Ministerin Amtsmissbrauch vorwerfen könnte, was ja sofort der Vorwurf der ÖVP war.
Der Vorwurf des Amtsmissbrauchs ist nicht nur nach meiner Einschätzung, sondern nach der Einschätzung vieler Kollegen ganz weit weg. Warum? Der Tatbestand setzt Schädigungsvorsatz voraus. Das heißt, Gewessler hätte die Republik oder die Länder schädigen wollen. Und noch viel tiefgreifender, er setzt einen wissentlichen Befugnismissbrauch voraus. Das heißt, sie hätte gewusst, hätte das auch bewusst gemacht, dass sie das Gesetz bricht. Dagegen sprechen gerade die zitierten Gutachten. Aber es geht noch um was ganz anderes, strategisch. Wenn das wirklich ein Amtsmissbrauch wäre, wenn der Bundeskanzler, der Chef der Regierung überzeugt ist, er hat ein Regierungsmitglied, das eine kriminelle Tat begangen hat, noch dazu mitten im Amt bei einer Abstimmung, dann ist diese Person ab sofort nicht mehr vertrauenswürdig. Und dann muss er zum Bundespräsidenten gehen und sagen, dem Bundespräsidenten vorschlagen, dass diese Person entlassen wird. Und natürlich auch bei einem Misstrauensantrag, den ja die FPÖ angekündigt hat, wäre es nicht wahnsinnig konsequent, wenn die ÖVP da nicht mitgeht. Dass sie das nicht will, weil das erstens schon als Signal in Richtung einer möglichen Koalition gedeutet werden könnte vom Wählerin, vom Wähler. Und weil das natürlich dann auch de facto einen Koalitionsbruch zur Folge hätte, den Nehammer ja in seinem Statement in Brüssel ausgeschlossen hat, ist klar. Also das ist strategisch nicht bis ins Letzte durchdacht.